Weisheit zeigt sich in Kreativität. Wir sind als Gemeinde berufen, überall wo wir sind, himmlische Lösungen für Probleme der Menschen zu bringen. Egal, ob das Alltagsprobleme im Haushalt sind, am Arbeitsplatz. Gott ist extrem praktisch und er möchte uns viel Weisheit schenken, um mit kreativen Lösungen von Gott den Menschen gute Lösungen zu bringen. Das können auch Erfindungen am Arbeitsplatz sein, das spielt überhaupt keine Rolle. Und es ist die Erfüllung von unserem Auftrag, wie im Himmel so auf Erden beten wir im Vater unser. Das heisst, im Himmel hat es Ideen für alle Probleme, die wir uns irgendwo in der Berufswelt oder im Alltag vorstellen können. Und Gott hat Freude daran, uns die Lösungen bekannt zu geben, sodass wir sie weitergeben können. Also haben wir mit dem Heiligen Geist einen Dienst empfangen von Kraft, von übernatürlicher Kraft, aber auch von Weisheit, wie dass man die Kraft nutzt. Das ist das, was wir jetzt schon ein anschauen sind und wir haben das auch gesehen im Epheserbrief 3, 9 bis 10, wo der Paulus sagt, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hat. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Also der alte Bund hat das noch nicht gekannt. Es ist ein Geheimnis gewesen. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Also Weisheit trägt die Schönheit von Gott in sich und zeigt auch Gunst von Gott. Die guten Gedanken, die guten Ideen, die er über uns hat, wo unser himmlischer Vater uns einfach in seiner Grosszügigkeit schenkt. Und die unsichtbare geistliche Welt, die erkennt Gottes Weisheit, wenn erkennt sie das, wenn wir die Weisheit in unserem Leben zeigen. Also wenn wir sie nicht nutzen, sondern nur mit unseren eigenen Ideen unterwegs sind, dann erkennt die Finsternis nicht, was für einen wunderbaren Plan Gott am Kreuz vollbracht hat. Weil Teil von dem wunderbaren Plan ist, dass wir mit übernatürlicher Kraft erfüllt werden und mit der Weisheit, die von Gott sind, damit man uns als was erkennt. Eben nicht als Menschen, das haben wir immer vorher schon gesehen, sondern als Kind von Gott. Und Kind von Gott zeigt sich durch übernatürliche Kraft und durch Weisheit, die vom Himmel kommt. In dieser Übernatürlichkeit. Und dann erkennt die Finsternis, wow, das, was am Kreuz passiert ist, das hat sich wirklich gelohnt. Es ist ein Zeugnis vor der unsichtbaren Welt, nicht nur vor den Dämonen und dem Feind, wo schon lange weiss, was passiert ist, sondern auch vor den Engeln, wo sehen, wie wunderbar ihr Gott von Anfang an geplant hat. Und das ist das Zeugnis, wo wir an den Tag legen, wenn wir die Natur von Christus anfangen zu leben. Oder durch das Anschauen von ihm werden wir Schritt für Schritt verwandelt in sein Bild. Das ist unsere Bestimmung. Das ist das, was das Neue Testament sagt und lehrt. Und dazu gehört auch Weisheit. Also du kannst schon aus eigener Kraft würgen und machen. Das geht. Verbietet dir niemand. Aber ich will dir sagen, du bist zu etwas Höherem bestimmt. Mit dieser Weisheit von Gott, die er gerne gibt für jede Alltagssituation. Egal, ob du ein Baustellenproblem hast oder irgendwo etwas nicht findest. Das Portemonnaie musst du suchen. Gottes Weisheit steht dir zur Verfügung. Er weiss meistens, wo das liegen geblieben ist. Und in die Natürlichkeit von der Beziehung jetzt kommen, das zu nutzen, das ist ein Vater-Sohn, eine Vater-Tochter-Beziehung, das, wo Gott uns einführen. Und an dem sieht die unsichtbare Welt, wow, die Kinder Gottes sind wirklich auferstanden. Von den Toten zu Lebenden geworden. Da zeigt sich ein ganz neues Bild. Plötzlich fängt die Fortsetzung an, dort, wo der Adam aufgehört hat, oder? Geht es in Christus und uns allen nachher weiter. Was ist das für eine wunderbare Verheißung und für ein wunderbares Wort? Also, es gibt viele Ausdrucksformen von Weisheit und ich wollte euch wirklich anempfehlen, mal wieder in den Sprüchen zu lesen. Es gibt jetzt die neue Genfer Übersetzung. Man kann das auch online anschauen. Es sind die Sprüche auch übersetzt. Ich habe jetzt auch von den Sprüchen aus der neuen Genfer Übersetzung das mal wiedergeben. Und es lohnt sich, das einfach mal in einer neuen Übersetzung auch zu lesen, weil plötzlich begegnet es uns ganz neu. Und in der Sprüche 8 findet er sehr viel beschrieben, was die Weisheit ist. Wir werden auch heute etwas daraus lesen. Und wir werden in den nächsten drei Botschaften mal drei Schwerpunkte einfach näher anschauen, wie sich Weisheit in unserem Leben zeigen möchte. Und zwar in jedem von uns. Das eine ist Kreativität, das werden wir heute anschauen. Dann wird es auch um Exzellenz gehen. Das ist etwas anderes als Perfektionismus. Perfektionismus kommt vom Teufel. Seine Idee. Legt viel Stress auf sich, weil Menschen, die an Perfektion leiden, die kennen das. Da bist du ein Sklave von deiner eigenen Perfektion. Und dann geht es auch um Integrität von unserer Persönlichkeit, von unserem Wesen. Also in diesen drei Bereichen sollen wir alle ganz miteinander, ohne Ausnahme, praktisch in unserem Leben, in unserem Alltag Weisheit ausdrücken. Das ist die Idee dahinter. Gut, wenn wir jetzt Kreativität heute mal als erstes anschauen wollen, in jedem Kind steckt ein Künstler. Und am Anfang freut man sich auch darüber. Ihr kennt das alle, oder eure ein-, zweijährige, die knapp den Stift in der Hand heben kann, kribbelt etwas ganz viel zusammen, lässt seiner Kreativität freien Lauf und irgendwann fragst du ihn, ja, was er denn da am Malen ist, oder? Und dann fängt er an zu erklären, das ist die Mami und das ist der Papi und das ist der Hund und das ist der Garten und du denkst, wow! Oder? Ich gar nicht so viel können erkennen in diesen verschiedenen Strichen, oder? Aber fürs Kind ist das real vor Augen. Und darum ist es so wichtig, oder, dass wir nicht Kreativität messen da an unseren menschlichen, irdischen Maßstab, sondern immer auch wieder fragen, was sieht denn Gott drin? Weil Gott sieht das in diesem Bild und dein Kind sieht es auch. Und so fängt das an mit der Kreativität. Jedes Kind glaubt von sich, von Geburt an, dass es ein Künstler ist. Und das ist etwas Gutes. Wir belächeln das manchmal, nehmen es nicht ernst, oder? Aber ihr glaubt nicht, wie viele prophetische Worte das Kind euch weitergeben kann über irgendein Gekritzel. Wenn du nur in einen Dialog mit einsteigst und fragst und sagst, das ist eine wunderbare Zeichnung, was hat dich denn Gott gezeigt, dass du zu dieser Zeichnung gekommen bist, dass du zu dieser Idee gekommen bist? Was denkst du, dass Gott zu diesem Bild zeigt? Was möchte er sagen? Da kommen die Ideen. Du kannst das üben mit diesen Kind. Und dann plötzlich hörst du Eindrücke, die sie weitergehen, was sie alles in der himmlischen Welt gesehen haben, wo sie die Bilder gemalt haben. Du staunst, wie viel das sie wahrnehmen. Die Kinder sind extrem offen für die geistliche Welt, für die Himmelswelt. Und wir können das abfragen. Und dann staunen, was passiert. Aber leider, oder, werden die meisten Kinder ziemlich früh, manchmal schon leider auch von den Eltern oder spätestens in der Schule, mit dieser Art von Kreativität konfrontiert, wo die Welt irgendwo heute definiert. Und sagen, das ist es, so muss es sein, gehört genau in die Schublade rein. Und die Schule trainiert es dann auch, ich habe das auch erlebt, oder? Ich bin zeichnerisch, meine Zeichenkünste sind ein bisschen eigenwillig gewesen, haben nicht gerade der Norm entsprochen, und als ich an der Kante war, bin ich ins Zeichnen gegangen und habe schon eine Frustrationszeit bezüglich Zeichnen hinter mir gehabt. Weil ich bin eher so in der abstrakten, nicht so konkreten Welt gewesen, mit meiner Malkunst. Und dann haben wir dort drei Steine vorne angestellt bekommen, einen Kohlenstift in die Hand und die Sonne ist zu einem Fenster reingekommen. Das hat geheissen, mal die Steine mit dem Schatten von diesen Steinen. Ich dachte, wow, super. Hey, ich sage euch, ich bin der Letzte in diesem Schulzimmer rein gewesen. Alle haben das schon hergebracht und bei mir hat es immer noch, also, es hat eher ausgesehen wie nochmal zusätzliche Steine, aber als Schatten hat man es wirklich nicht können deuten. Mit meiner ganzen Kreativität habe ich das auch nicht können sagen. Und das hat mich natürlich frustriert, oder? Dann komme ich zu dem Schluss und sage, ich kann nicht malen, ich kann nicht zeichnen, ich bin nicht kreativ. Das war dann auch mein Schluss gewesen. Oder nach x Schuljahren, oder, wo ich nicht diesen Normen von Kreativität entsprochen habe, gesagt, ich bin nicht kreativ. Und es hat mich viele Jahre dann gekostet, im Glaubensleben unterwegs zu sein, zum merken, dass halt meine Kreativität von meinem Umfeld nicht verstanden worden ist. Sagen wir mal so, oder nicht in ihr Schema eingepasst hat. Und dass es nicht wahr ist, dass ich nicht kreativ bin. Aber es hat mich viele Jahre gekostet. viele Jahre frei werden von dieser Lüge, ich bin nicht kreativ. Weil Gott mir irgendwann gesagt hat, hey, du bist der Sohn von einem Gott, der die ganze Erde geschaffen hat. Und soll mal einer sagen, dass die nicht kreativ geschaffen worden ist, mit vielen Ideen. Und wenn mein Papa im Himmel fähig ist, Kreativität ohne Ende in allen möglichen Arten und Weisen auszudrücken, sei das in der Biologie, sei das in der Chemie, sei das in der Physik, wie die ganzen Himmelswelten gemacht sind, wie soll ich als sein Sohn dann nicht kreativ sein? Wie soll denn der Geist, den Gott mir gegeben hat, nicht in meinem Leben wollen Kreativität wirken? Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge vom Find, wo mich irgendein Schema von Menschen hineindrückt, wo ich nicht hineingehöre. Und das ist das, was ich euch auch zusprechen will, oder? Jeder von uns ist kreativ, weil dein Papa im Himmel ein kreativer Gott ist und weil der Geist, der in dir wohnt, ein schöpferischer Geist ist und mit schöpferischen Ideen durch dich wirken will. Also, wenn du so Lügen hast, heute ist eine gute Zeit, um dann vorzukommen, am Schluss vom Gottesdienst die Lügen abzulegen und zu sagen, ich will nicht mehr an die Lüge glauben, dass ich nicht kreativ bin. Ihr mögt vielleicht nicht den Maßstab entsprechen von unserem Schulsystem und von der Meinung von unserer Kultur. Ja, das mag sein. Aber das heisst nicht, dass ihr nicht kreativ seid und dass ich das nicht irgendwo ausdrücken kann. Kinder sehen sich selber als künstlerisch begabt, sind bereit, für das auch Risiken einzugehen. Ich weiss das noch, wo meine Kinder klein gsi sind, das war unglaublich gsi, wie da die 5 Kinder zusammen können Spiele entwickeln. Frei aus der Fantasie sind da Würfelspiele entwickelt worden, die gibt's nie nicht, die kannst du nie kaufen. Die haben sie einfach so zusammengebastelt, zusammengeschnitten, zusammengeschustert und miteinander die Spiele gespielt und dann natürlich auch Hoffnung gehabt, dass die Eltern mitspielen. Da hast du alle möglichen Spiele und Spielregeln, die sich während dem Spiel dann noch verändert und entwickelt worden sind, oder? Da kannst du dich auch stressen und sagen, das dürfen wir nicht, oder? Zuerst werden die Regeln definiert und dann fängt man das Spiel an, so haben wir es gelernt, oder? Und du sagst, ja wunderbar, was für ein kreatives Spiel, während dem Spielverlauf ändern sich noch die Regeln, oder? Man muss lernen, sich auf Neues einzustellen. Und das fordert einen raus. Willst du jetzt das abklemmen? Oder sagst, wow, das ist ja mal eine ganz spontane Idee. Man kann es anders machen, als alle anderen Spiele funktionieren. Oder auch in Rollenspielen hat sich das ausgedrückt. Da sind Rollenspiele erfunden worden mit Rollen, die zum Teil sehr martialisch gewesen sind. Und dann hat es auch sehr Schulsituationen gegeben. Also ohne Ende ist da Kreativität am Werk. Wo einfach da ist. Von Geburt an. Und die wird erst abgestellt mit dem, wie die Eltern mit dem umgehen, wie das soziale Umfeld mit dem umgeht, wie die Schule mit dem umgeht. Dann wird das plötzlich abgewürgt, oder? Und in ein Schema gepresst und man tut gewisse Sachen, die da wären, unterdrücken, weil es nicht gut ankommt. Oder weil man ausgelacht wird, weil es lächerlich gemacht wird. Oder weil dann unsere Bilder verglichen werden irgendwie mit Chagall oder Picasso oder keine Ahnung was und dem nicht ganz entsprechend, also ist unser Bild halt nicht so wertvoll. Aber das sind Wertmaßstäbe, die wir als Menschen anlegen, ohne versuchen zu verstehen, wie der kreative Gott sich durch einen Mensch ausdrücken will. Und das ist auch die Frage, wie gehen wir da damit um? Also gehen wir mit der Kreativität, die Gott über seine Kinder auslebt, um, indem, dass man vergleichend wertend mit, keine Ahnung was für Maßstab, das irgendwie in ein Schema einpresst. Also sagen wir, wow, bin gespannt, erzähl mir mal, was du mit dem Bild willst ausdrücken, was dich bewegt hat. Und dann lernst du etwas kennen über den Mensch, über sein Denken, sein Empfinden und wie er Gott wahrnimmt. Und du kannst wunderbare Sachen entdecken, wo du halt mit reinen Wertungen, das ist gut, das passt rein, das passt nicht rein, gar nicht dran kommst. Also will ich ein Kind, will ich einen Mensch kennenlernen, indem dass ich auch mich auf seine Kreativität einlade und versuche, dieser Beschreibung zu hören und auf Empfang sein und nicht auf, in welche Kiste kann ich sie packen, passt die keine rein, also dann gibt's nur noch den Rundordner, oder? Abfall. Das ist eine wichtige Herausforderung auch für uns. Ich bin jetzt gerade an der Konferenz über Reformation und dort hat einer der Referenten etwas ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, sie hätten am Sonntag, ich weiss nicht, etwa 4 oder 5 Gottesdienste in Deutschland, oder? Und der erste Gottesdienst am Morgen, der fängt mit klassischer Musik an und dann kommen andere Leute. Und der 10. Gottesdienst hat dann nochmal ein bisschen andere Musik und nochmal andere Leute. Und am Nachmittag kommen nochmal andere Leute und nochmal andere Musik. Und am Abend ist es dann so, vielleicht wie bei uns, oder? Oder vielleicht noch ein bisschen Jesus Culture-mässig oder so. Und er sagt, ich bin ja auch ein Gottesdienst, oder? Als Referent. Und am Morgen komme ich mit dem Matzko und der Krawatte. Am 10. habe ich nur ein Hemd ohne Krawatte. Am Nachmittag habe ich Jeans an. Am Abend lampe das Hemd aus den Jeans raus. Und er sagt, ist alles für mich kein Problem. Und ist jetzt Gott mehr im ersten Gottesdienst oder im letzten? Er sagt, im ersten Gottesdienst Salbung von der Gegenwart Gottes, im letzten Salbung von der Gegenwart Gottes. Warum? Wir bevorzugen aufgrund von unserer Kultur, aufgrund von Gewohnheiten, das eine mehr als das andere und denken dann, Gott hat sicher den gleichen Geschmack wie ich. Kann nicht sein, dass er einen anderen hat, oder? Aber Gott in seiner kreativen Vielfalt sagt, mir gefällt das, mir gefällt mir auch, das gefällt mir, ich bin auch in dem hinein, auch in dem hinein kann ich inspirieren. Gott kann Inspiration geben in die klassische Musik, er kann Inspiration geben in die Popmusik. Das spielt ihm überhaupt keine Rolle, es kann auch ein Rap sein. Aber wir haben dann aufgrund von unseren Gewohnheiten halt, versuchen wir dann zu sagen, das kann nicht von Gott sein, oder? Vielleicht haben die Einzelnen von euch noch die Diskussionen miterlebt, ob man eine E-Gitarre und ein Schlagzeug wirklich in einem Gottesdienstraum brauchen darf oder ob das doch nicht einer vom Teufel kommt. Heute ist das nicht mehr so eine Frage. Aber ich möchte uns offen machen, weil Brut wird wiederhergestellt und mit der Wiederherstellung von der Brut wird auch das Schema-Denken bezüglich Gemeinden und Gottesdienstformen und Arten, das wird aufgelöst werden. Und da wird viel mehr Vielfalt, viel mehr Kreativität drin kommen, die von Gott kommt. Und das wird uns herausfordern. Weil unser Schema manchmal ein bisschen eng gefasst ist. Und da dahinter sich natürlich auch Ängste verbergen, oder? Ungewohnt ist entweder gefährlich oder schlecht. Aber es ist halt nicht gewohnt. Und sich auf etwas Ungewohntes einlassen und ungewohnte Sachen machen, das fordert uns raus. Und die Frage ist, lasst du dich herausfordern oder wirfst es weg? Das ist die Herausforderung, die wir drinstehen. Also, da gibt es eine grosse Freiheit, die Gott uns geschenkt hat. Und wir wollen da dazu mal ein bisschen aus dem Sprüch 8 lesen. Ihr könnt dann daheim euch gerne noch mehr damit vertraut machen. Sprüch 8, 1 bis 5, aus der Neuen Genfer. Hört ihr, wie die Weisheit ruft? Und sich die Einsicht mit lauter Stimme Gehör verschafft. Sie steht erhöht für jeden sichtbar an der Straße dort. Interessant, he? Viele haben vielleicht Weisheit mit Intelligenz verwechselt oder ich weiß auch nicht mit was, mit einem Zustand, mit einer Beschreibung, aber da wird von einer Person geredet. Da wird ganz klar von einer Person geredet. Die Weisheit ruft. Sie steht erhöht und für jeden sichtbar an den Straßen. Dort, wo alle Wege sich kreuzen, hat sie sich hingestellt. Neben den Stadttoren, am Torweg, durch den man die Stadt betritt, ruft sie laut. Ihr Männer, zu euch spreche ich und richte meine Stimme an alle Menschen. Ihr Unerfahrenen, begreift, was Klugheit ist, und ihr Eingebildeten, nehmt Vernunft an. Da könnt ihr da noch viel weiter aus. Das ist mega spannend, oder? Und da seht ihr, oder, dass die Weisheit eine Person ist, sie wird immer als Person beschrieben, nicht nur in den Sprüchen, auch an anderen Orten in der Bibel lesen, weil zum Schluss, oder, hinter der Weisheit Jesus Christus steht. Darum sagt sie auch, dass sie schon bei der Schöpfung dabei war, ist an anderer Stelle. Die Weisheit ist mitgegenwärtig gewesen, Jesus Christus, oder, was im Johannes 1 schon heisst, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, oder, und alles ist durch das Wort geschaffen worden. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Jesus Christus. Also, wir sehen, oder, Weisheit ist nicht etwas, das ich lerne und mir aneigne. Weisheit ist etwas, das mir zuteil wird, in dem, dass ich die Beziehung mit Jesus Christus pflege. Und der Heilige Geist und Jesus Christus um Weisheit bitten. Ist etwas, das er austeilt, ist Teil von seinem Wesen und ein Teil von dem, was er uns geben möchte. In Sprüche 8 werden noch andere wichtige Sachen betont, wie zum Beispiel, dass sich die Weisheit an den Menschen freut. Die Weisheit hat Freude an dir. Die macht sich nicht lustig darüber, dass du gewisse Sachen nicht weisst oder gewisse Ideen nicht hast, sondern sie freut sich an dir, dass du kommst und fragst, weil sie gern von ihrer Weisheit dir weitergibt. Das ist ganz wichtig. Wir sind in den Augen von Jesus Christus nicht die Dummen, sondern wir sind Söhne und Töchter vom Allmächtigen, die Anteil dürfen haben an dieser Weisheit. Weisheit war ein Partner von der Schöpfung, das habe ich vorher schon erklärt. Wohlstand und Fülle folgen der Weisheit. Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr in die Berufswelt hineinschaut. Du kannst eine Idee haben, mit dieser Idee kannst du Millionen verdienen. Ist das falsch? Wo Gott das nicht? Ist das von Übel? Die Frage, was du mit dem Geld machst. Die Bibel sagt lediglich, die meisten können nicht gut umgehen damit. Aber das heisst ja nicht, dass man es nicht lernen kann, richtig damit umzugehen. Die meisten stellen es nachher ins Zentrum, statt dass sie das Geld für sich dienen. Und das ist aber eine Frage von, wie transformiert ist mein Herz, wie verändert, erneuert ist mein Denken. Es ist nicht grundsätzlich falsch. Gute Ideen machen, da gibt es viele christliche Geschäftsleute, oder? Die können anschauen können, und da geht es nicht darum, dass man eine schwarze Null schreibt Ende Monat, sondern da darf ganz viel Führung bleiben. Und dann kann man sich überlegen, was Gott mit dem Führung machen will. Wünsche ich euch auch. Proklamiere ich auch über euch im Geschäft. Soll ganz viel hergeben. Fülle mehr, als ihr brauchen noch könnt, über euer Denken verstehen. Genau. Kreativität. Als Geschäftsmann habe ich lange Zeit gedacht, dass meine Arbeit in der Geschäftswelt kein geistlicher Auftrag ist. Oder ich bin auch ein bisschen in dem Denken aufgewachsen, es gibt da die Vollamtlichen, die in der Gemeinde arbeiten, das ist die geistliche Arbeit. Und dann gibt es den Rest, der arbeitet in der Welt, oder? Und finanziert die geistliche Arbeit machen. Und dann hast du so den Klerus, oder? Die Geistlichen und die Laien, der Rest, der nicht so draus kommt. Und das, ich habe schon gewusst, dass das nicht stimmt, aber irgendwo ist sie in meinem Denken gleich drin gewesen, dass man sich dann dauernd überlegt, oder? Ja, ich muss da alles hinter mich bringen, ich muss einfach arbeiten, mit dem Geld kann ich dann eben Reich Gottes bauen, und dann ist man immer in so einer dualen Welt, oder? Zwischen der geistlichen Welt am Sonntagmorgen und dem Rest, wo man halt sein muss, dass man irgendwie den Sonntagmorgen finanzieren kann. Und das war nie die Idee von Gott gewesen. Das ist nicht die Idee von Gott. Sie haben mich eine Weile gebraucht, mit dieser Lüge zu leben und sie dann loszuwerden und zu verstehen, dass die Bedeutung von Gott bezüglich meinem Beruf völlig sekundär ist. Das Neue Testament sagt, egal in was du berufen bist, egal in welchem Stand, oder? Das ist gut. In dem Sinne kann Gott dich brauchen. Kann Kreativität einfließen lassen, für Erfindungen, für Ideen, für Problemlösung im Geschäft, für Prozesse, für Abläufe und so weiter. Und irgendwann werden die Leute fragen, wow, hä, woher holst du das an? Ich habe super Quellen. Ich will auch die Quellen haben. Kann ich die in Verbindung bringen damit? Und dann kannst du erzählen, an was für eine Quelle du angedockt bist. Und sie haben aber vorher schon eine Weile gesehen, wow, ist unglaublich, was da kommt. Völlig unreligiös. Praktische Lösungen für unseren Alltag. Coole Ideen. Also ich meine, wer von euch glaubt, dass die ganzen medizinischen Erfindungen, wo jetzt ja auch, oder, der Heinz hat können davon profitieren, dass die vom Teufel sind? Also so lebenserhaltend ist der Teufel nicht unterwegs. Die Bibel sagt, er ist ein Mörder von Anfang an. Also er ist der, wo der Heinz wird um die Ecke bringen, oder? Aber die Medizin hat geholfen, um ihm das Leben zu retten. Und er hat jetzt noch viele Jahre vor sich. Und woher kommen die Ideen? Kommen die vom Find? Wer inspiriert die Menschen? Wer inspiriert die Mediziner? Wer inspiriert die Wissenschaftler? Das kann nur die Weisheit von Gott. Und manchmal wirkt sie auch wenn das schwer für uns zum Glauben ist, durch Menschen, die nicht gläubig sind. Er hat zu einem babylonischen Götzenkönig reden, Nebukadnezar. Das ist für Gott alles kein Hindernis. Er hat einem ägyptischen König Träume geben können, wie ein ganzes Volk und zum Schluss auch Israel kann überleben lassen, oder? wo er von diesen 7 Kühen fett und 7 Magerkühe träumt. Das war ein Götzenkönig. Der Josef hat den Traum ausgelegt und hat Ideen gebracht, wie man das löst, oder? Aber träumt hat es nicht der Josef, sondern der Pharao, der Götzenkönig. Und das passt manchmal nicht so in unsere religiösen Konstrukte, dass Gott zu allen Menschen reden kann. Ob uns jetzt das in Kram passt oder nicht. Wie viel mehr aber sollten wir wissen, ist in unserem Leben möglich, wo wir in einer direkten Beziehung mit dem lebendigen Gott stehen? Wie viel mehr ist denn möglich? Das sollte uns lustig machen nach mehr, um das auszuleben und das weiterzugeben. Ich habe in der Geschäftswelt, wo sich, bevor sich mein Denken erneuert hat, schon viel Gunst erlebt. Ich habe immer Vorgesetzte gehabt, die für mich geschaut haben. Ich habe mich lange nicht getraut, Lohnverhandlungen zu führen, weil ich so fromm gsi bin. Sie sagten, der Herr muss für das schauen. Ich habe nicht gedacht, dass man das als Christ den Lohn verhandeln gehen und sagen, das, was ich kann, ist so viel wert. Und Gott ist gnädig gewesen, in seiner grossen Barmherzigkeit hat er mir immer Vorgesetzte geschenkt, die gesehen haben, was ich kann, und dann gesagt, du musst mehr Lohn haben. Die freiwillig gekommen sind. Das ist auch nicht immer so selbstständig. Ich habe viel Gunst gehabt bei Vorgesetzten. Ich habe meine Kante angeschmissen, habe kein Studium gemacht, habe Familie gegründet, schneller als ich wahrscheinlich eigentlich dazu bereit gewesen wäre. Und Gott hat das alles gesehen, wie ich da rumeiern bin und immer wieder Lösungen gebracht. Immer wieder mit seiner Weisheit gekommen und geschaut, wie man das, was ich da am Aneiern war, wieder irgendwie richten kann. Und ich habe immer wunderbare Jobs gehabt. Irgendwann hat gelernt, meinen Lohn zu verhandeln und uns geht's gut. Aber wir haben einmal angefangen mit 3000 Franken im Monat und 2 Kindern und einem Einfamilienhaus, das 1500 gekostet hat. Und der Rest vom Leben war nicht gratis gewesen. Also ist auch gegangen. Habe ich nicht negativ erlebt. Habe viel gelernt, auch auf Gottes Versorgung erlebt. So hat es beide Aspekte im Leben und beides habe ich als gut empfunden. Es würde mich nie stören, wieder in den Anfang zurückzugehen, weil zum Schluss war es nicht, wie viel habe ich auf dem Konto Ende im Monat, sondern spannend war, meinen Gott zu erleben und mit ihm unterwegs zu sein. Das war spannender. Und zu sehen, wie er versorgt, wie er schaut, wie er Tore öffnet, wie er Weichen stellt, oder? Und jetzt erlebe ich das auf eine ganz andere Art. Und das ist auch lässig. Das kommt überhaupt nicht drauf an. Und dann bist du auch nicht mehr neidig über welche, die mehr haben. Ich habe mich immer gefreut über andere, die mehr haben. Ich habe kein Problem damit gehabt. Weil ich nicht meinen Wert über die Menge von Geld definiert habe, sondern wer ich bin in Christus. Und ich habe gewusst, er bemisst nicht die Wertvollen verdienen mehr Geld und die ganz Wertvollen verdienen viel Geld und die ganz Gehorsamen haben die meisten Gaben. Das ist unser Denken westlich prägt. Aber so denkt Gott nicht. Oder bei ihm ist kein Ansehen von der Person, sondern er schaut aufs Herz. Oder wer sucht mich? Wer sucht, wird finden? Wer klopft an? Der, der anklopft, dem wird die Türen aufgemacht. Und das ist etwas, was ich auch viel erlebt habe und mein Bild von der Geschäftswelt geändert hat. Lernen, meinen Chef, der immer noch mein Chef ist, austauschen und mir das Bild von Jesus vor Augen halten und sagen, ich arbeite für Jesus, nicht für meinen Chef. Oder wer von euch für seinen Chef schafft, wird feststellen, dass das sehr anstrengend und sehr mühsam ist. Und sehr frustrierend. Aber wer anfängt, den Chef austauschen und sagen, ich schaffe für Jesus, dann ändert sich dein Bild und deine Wahrnehmung und die Rahmenbedingungen. Alles ändert sich, weil du es mit anderen Augen anschaust. Kommt eine neue Welt über, kommt eine neue Sicht über. Also. Es geht um Berufung, auch in dem hinein. Es geht um Berufung. Und in diesen Berufungen geht es auch darum, die einen von euch haben Prophezeiungen über ihre Berufung bekommen, die anderen haben Träume gehabt, dritte haben eine Vision gehabt, vierte haben die Schrift gelesen und etwas gehört. Wie auch immer du dazu gekommen bist, dass du eine Berufung hast, kommst du auf dem Weg von deiner Berufung auch an Schwierigkeiten. Weil manchmal denken wir ja, ich komme heute eine Berufung über von Gott und morgen wird sie Realität. Ich musste lernen, dass ich auf gewisse Berufungen nicht Tage warte, auch nicht Wochen, auch nicht Monate, sondern Jahr. Manchmal kann es auch Jahrzehnte gehen. Und manchmal versucht uns dann der Feind abzulenken und uns wegzulenken von dem, dass wir in einer Schule sind, von der Zubereitung, wo auch manchmal durch Schwierigkeiten durchgeht und wir werden geschliffen, wir lernen etwas. Das wäre die Wahrheit. Und manchmal nimmt dann der Find die Wahrheit und versucht es zuzudecken mit einer Lüge, wo sagt, dein Chef, der steht im Weg, damit du deine Berufung kannst leben. Dein Gemeindeleiter, der erkennt deine Gaben nicht. Der steht total im Weg, dass du in deine Berufung kannst kommen. Dein Ehepartner hat einfach kein Verständnis für deine Berufung in Gott. Der steht im Weg. Und dann, wenn wir solche Lügen rumgehen, oder, dann geht aufmerksam weg von dem, was wir zu lernen haben, in diesen Situationen, wo wir drin sind, hin zum Umfeld, wo Schuld dran ist, dass ich nicht in meine Berufung komme. Aber macht euch in solchen Situationen eine Überlegung. Wer auf dieser Welt ist gross genug, um sich Gott in den Weg zu stellen, damit er mit dir ans Ziel kommt? Das geht nicht. Das ist unmöglich. Nehmen wir das Leben von Josef, oder? Der Josef ist ein ganz gutes Beispiel. Hat Gott all die Schwierigkeiten in seinem Leben wollen? Hat er nicht wollen. Schenkt ihm ein paar Träume. Naja, man sollte sich manchmal überlegen, mit wem man über seine Träume redet. Ist nicht immer so lässig für Brüder und Eltern, wenn du einen Traum erzählst, wo sich die Eltern und Brüder vor dir verneigen. Dann hat er ja mit seinen Garben das gesehen, ja, die zwei Grossen, die anderen neigen sich vor ihm. Und das hat ein bisschen Spannungen in die Familie gebracht. Nebst dem war er der Jüngste gewesen. Der Vater hat ihn schon ein bisschen besonders gern gehabt, geschenkt ihm da das schöne Gewand, oder? Das haben seine Brüder natürlich auch nicht besonders lässig gefunden. Also das sind viele Fehler passiert. Zum Schluss hätten dann die Brüder loswerden, haben sie ihn verkauft, oder? Dann kommt er zum Potiphar und Gott schenkt ihm immer wieder Klingen, ist immer wieder mit ihm, oder? Dann ist da die Frau vom Potiphar, die ein bisschen erotische Gedanken hat, will ihn verführen, gibt nochmal Schwierigkeiten, kommt in die Kisten, oder? Also eigentlich sieht man nur, da kommen seine Träume, oder? Und dann geht es einfach mal im freien Fall runter. Hat einfach von einer Katastrophe die nächste. Und jetzt hockst du im Gefängnis rein, am Ende, und was machst du jetzt mit deiner Vision? Was machst du mit deiner Vision? Mit deiner Berufung, mit deinen Prophezeiungen? Wow! Alle Umstände sind gegen mich gewesen. Der Find hat es fertig gebracht, meine Vision zu ruinieren. Oder? Und der Find wird gross. Und Gott wird ganz klein. Der ist den Umständen völlig ausgeliefert. Also wenn ich nicht zum Rechten schaue, dann komme ich nie in meine Berufung. Ich muss dem Gott ein bisschen auf die Sprünge helfen. Der hat das irgendwie nicht im Griff. Und dann kommt ein Traum, oder? Wo er da irgendeinem Bäcker deutet und sagt, du denkst dann an mich, wenn du rauskommst, oder? Und ja, der vergisst es auch noch. Nochmal nächste Katastrophe, oder? Und bis dann irgendwann einmal der Pharao träumt und sagt, der Bäcker, ich kenne einen, der ist doch kein gut drin. Und dann von einer Sekunde auf die andere, aus der tiefsten Katastrophe von deinem Leben, an die rechte Seite vom Pharao und du bist der, der die Lösung für die ganze ägyptische und israelische Welt bist, um die Hungersnot zu verhindern. Und dann, wie geht es um Josef? Jetzt hat er ja allen Grund, zu sagen, so, jetzt aber. Jetzt zeige ich euch mal, was ich durchgemacht habe, oder? Und lasse noch ein bisschen Anteil haben an dem. Und das haben die Brüder auch gedacht. Und dachte, oh, jetzt, übel. Aber er zeigt eine ganz andere Seite. Und das zeigt seine Gesinnung. Verstehst du? Durch die ganze Zeit durch ist sein Blick auf Gott ist fest gewesen. Nichts hat die Berufung von Josef können hindern. Nichts. Gar nichts. Er war berufen gewesen, um Israel in der Zeit der Hungersnot zu überleben, zu sichern. Und in die Berufung ist er reingekommen. Es gibt nichts in deinem Leben. Nichts. Gar nichts. Was verhindern kann, dass du in die Berufung reinkommst, die Gott für dich beraten hat. Nichts. Es gibt nichts. Ausser deine Sache. Wenn du nicht daran glaubst. Und dich ablenken lässt von deiner Beziehung zu Gott. Auf das, was der Find an Lügen erzählt. Dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Das heisst, wir haben sie in der Hand. Oder wir haben sie in der Hand. Glauben wir der Wahrheit? Oder glauben wir der Lüge? Glauben wir an einen grossen Gott? Und an einen besiegten Teufel? Oder haben wir umgekehrte Verhältnisse? Und dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig im Leben. Ganz genau, das ist eine wichtige Sache. Unsere Freiheit in Christus versetzt uns in die Lage, uns danach auszustrecken, nicht nur die Besten, in der Welt zu werden, in gewissen Fragen, Themen, die mit drinstehen, sondern auch für die Welt etwas haben. Es sind immer beide Aspekte. Es geht nicht nur darum, etwas erreichen zu können, sondern auch, warum will ich es erreichen? Um dieser Welt zu dienen. Es ist immer die dienende Haltung. Es geht nicht darum, dass wir selber gross dabei rauskommen. Und das ist eine wichtige Grundhaltung, die sich in unserem Leben muss verankern. Also, Gott möchte nicht nur Lösungen für die Probleme der Welt, sondern auch Antworten auf die Sehnsucht der Menschen. Und oft ist es so, dass wir selber und auch die Menschen nicht wissen, mit was ihre Sehnsucht gestillt werden können. Ich habe meine Vorstellungen auch gehabt, was ich brauche, zum glücklich zu sein. Ich habe gedacht, Liebe ist das Letzte, was ich brauche. Ich habe ein schwieriges Zuhause gehabt und irgendwann bin ich zum Entschluss gekommen, ich kann ohne Liebe leben, ich brauche das nicht. Das war etwa mit 11, 12 gewesen. Und dann wachst du relativ beziehungsunfähig, gehst du durch das Teenageralter durch. Aber dabei ist das eigentlich das gewesen, was sie am meisten gebraucht hätte. Also, unsere Sehnsucht, mit was sie gestillt werden, ist manchmal nicht so klar. Der Steve Jobs, der Begründer von Apple, der hat eine Überzeugung gehabt und hat gesagt, die Menschen wissen eigentlich gar nicht genau, was sie sich wünschen, bis es ihnen jemand zeigt. Und er hat gesagt, meine Aufgabe ist es, davon zu träumen, und daran zu arbeiten, Produkte zu entwickeln, wo die Menschen heute noch gar nicht wissen, dass sie Sehnsucht nach dem haben. Und mit dem Ansatz hat er ein iPhone entwickelt und die ganze Telefonwelt hat gelacht. Ein Computerhersteller wird ein Telefon bauen. So etwas Lächerliches. Nokia hat am lautesten gelacht. Weltmarktführer gewesen in der Telefonie damals. Weltmarktführer. Und ein, zwei Jahre später ist Nokia unter ferner Liefen gelaufen, oder? Und das Smartphone von Apple hat den Markt erobert und unser ganzes Tagesleben verändert. Eine Idee. Er hat gespürt, geträumt und gesehen, was die Menschen eigentlich gerne hätten, hat das gebaut und hat wirklich das herausgefunden, was die Menschen gerne gehabt haben. Tja, ob es eine Erfindung vom Teufel ist oder von Gott, überlasse ich eurer Fantasie. Aber es zeigt einfach, wir brauchen Gottes Weisheit, um herauszufinden, was unsere Familie braucht, was unsere Geschäfte brauchen, was unsere Gemeinde braucht, was unser Hauskreis braucht. Wir brauchen die Weisheit von Gott. Dort ist die Ideenquelle, die uns das zeigt. Und es gibt Leute, die sind offiziell Buddhisten. Steve Jobs hat sich offiziell als Buddhist genannt, oder? Wo irgendwie da einen Schritt weiter zu sein scheinen. Als mir. Weil eigentlich ist das Feld, wo uns gehört. Oder? Mit Ideen in die Industrie gehen und Lösungen zu haben. Der Henry Ford hat damals gesagt, wenn er die Leute gefragt hätte, also Meinungsumfrage gemacht oder auch so die Anforderungen analysiert, was braucht ihr denn als Fortbewegungsmittel? Dann hätten alle Leute gesagt, schnellere Pferde. Das wäre die Antwort gewesen. Schnellere Pferde. Und was hat er gemacht? Das Auto für alle. Man hat alle Farben können haben, solange es schwarz war. Keine Farbe können wählen. Dafür war es unglaublich preiswert gewesen. Man hat damals eine ganze Industrie revolutioniert. Das ist extrem. Also, was ich euch damit sagen will, schon andere haben gelernt, oder? Dass du nicht auf die Leute musst hören, wenn du wissen willst, wo du hingehst, dass du nicht auf deine eigene Sehnsucht immer kannst hören, wo es hingehen sollte, sondern dass du die Weisheit von Gott brauchst. Für Fragen in deinem Leben, für Kreativität am Arbeitsplatz, für Lösungen in der Gemeinde. Du brauchst die Weisheit, die Kreativität von Gott, weil er hat einen Plan, wie das alles funktionieren könnte und dann alle mega glücklich da drin sind und weiterkommen. Also Weisheit ist etwas sehr Kreatives, bringt Lösungen hervor und bringt Menschen zu einem tieferen Erlebnis mit Gott am Schluss. Das ist das Wunderbare daran. Zum Schluss mündet alles immer in eins. Man fragt nach Gott und woher das kommt und sieht, dass Gott anders ist, als man ihn in der Geschichte vielleicht hat wollen, darstellen. Darum möchte ich euch aufrufen und Mut machen, es ist Zeit für Ideen, es ist Zeit für Erfindungen, zu beten, es ist Zeit, uns durch Gottes Kreativität helfen zu lassen. Und den Menschen durch das die Güte Gottes demonstrieren und zeigen, das ist ein guter Gott, der Lösungen hat. Und wir müssen vielleicht auch unsere Endzeitlehre, wahrscheinlich zu mehr als 90% durch den Schredder durchlaufen lassen und offen werden für eine neue Endzeitlehre. Dass Brut zubereitet wird, ohne Flecken. Und in dieser Welt, jetzt gerade eine Reformation sich am Anbahnen ist, wo nochmal wirklich alle Rahmen sprengt, eine Reformation basierend auf Liebe, wo Gott nochmal seinen Geist ausgüsst, wo nochmal Veränderung geschaffen wird und wo eine Gemeinde lernt, wie man eine Welt regiert. In einer dienenden und liebenden Haltung. Das ist eine andere Endzeitlehre. Ganz eine andere Endzeitlehre. Wir müssen nicht Stürme und Krieg über uns erdulden, sondern wir müssen anfangen zu regieren und die Weichen stellen, dass die Stürme eben gestillt werden, wie das Jesus auf dem See gemacht hat. Und Frieden freigesetzt wird. Das ist der Auftrag der Gläubigen. Das ist das, wo wir drin kommen wollen. Jawohl. Also. Ich möchte euch aufrufen, jetzt die Gelegenheit wahrzunehmen, zum Führen kommen. Ich möchte das Ministry-Team führen bitten, dass ihr da parat sind. Und das Prophetie-Team, wo sind ihr? Da vorne links oder rechts? Auf dieser Seite? Super. Dann können wir das Ministry-Team da vorne haben. Zu meiner Rechten. Und ich möchte euch führen bitten und sagen, hey, wenn jetzt etwas in der Botschaft euch angesprochen hat, etwas angekommen ist, wo ihr sagt, hey, stimmt, ich habe eine so Lebenslüge gelebt. Dann macht einen Pflock, kommt dafür, bringt es als Gebet an und sagt, ich will diese Lüge niederlegen, dass ich nicht kreativ bin. Ich will die Kreativität jetzt von Gott empfangen. Ich will mich auftun für das. Auch wenn ihr Probleme habt, wo ihr sagt, ich habe Daumen versucht, selber zu machen, ich will jetzt heute aufhören, selber zu machen, und will das Gott anlegen und sagen, Gott, wie kannst du das lösen? Kommt dafür, nehmt Gebet in Anspruch und lasst das los. Das sind ganz wichtige Schritte, so die Pflöcke einschlagen und die Salbung vom Geist Gottes empfangen und die Freisetzung. Also, nutzt jetzt die Gelegenheit, kommt jetzt führen. Jetzt ist der Moment. Um diese Sachen abzulegen und loszulassen. Mal schauen, ob ich noch etwas habe. Genau. Wenn du Weisheit brauchst für Geschäftsprobleme, die du hast, die nicht weiter weisst, schwierige Chef, schwierige Situation, schwieriges Team, keine Ahnung, komm führe. Nimm Gebet jetzt in Anspruch, um das abzulegen. Und dir Ideen schenken zu lassen vom Himmel, wie du Teil von der Lösung kannst werden und nicht Teil vom Problem.